Wie finde ich die passende Hebamme für mich? Gibt es mehrere Frauen, die sich so fühlen, als würden sie zu viel einfordern?
Weil mich eigentlich von Anfang an die Angst begleitet hat, dass ich das Baby wieder verlieren könnte, also schon in den ersten Wochen, aber dann auch im zweiten und dritten Trimester.
Ich hätte eine Frage zu Wärme in der Frühschwangerschaft und in der Schwangerschaft generell.
Ich bin seit fast 2 Monaten alleine und werde die Geburt und das Wochenbett ohne meinen Partner verbringen müssen, da er im Gefängnis sitzt. Ich habe furchtbare Angst davor, alles alleine durchstehen zu müssen, da es ja schon für jedes Paar eine enorme Belastung darstellt.
Hallo im Hebammensalon. Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidence-based und entertaining. Hebammennähkästchen und Tacheles.
Leichte Muse und Deep Talk.
Und wir sind Sissi Rasche und Karin Danhauer.
So, heute wieder herzlich willkommen zu unserer ganz besonderen Folge am Ende unserer zweiten Mini-Staffel, nämlich zur Community-Folge.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Werbung. Wir möchten euch heute gerne nochmal HelloFresh präsentieren, weil das einfach so, so praktisch und so, so lecker ist.
Genau, bei HelloFresh abonniert ihr, wisst ihr bestimmt schon, leckere Menüs und frische saisonale Zutaten direkt zu euch nach Hause und dann gibt's eine genaue Kochanleitung, für mich super wichtig, sodass das Menü dann auch innerhalb weniger Zeit und ohne viel Aufwand auf euren Tisch steht. Karin, ich habe ja mal die Käsespätzle mit Birne und Bacon probiert, nachdem du die so zelebriert hast.
Und?
Ja, die waren echt total lecker und sehr familienfreundlich und ich habe ja so kleine Bacon-Liebhaber zu Hause, die waren ratzfatz weg.
Ich kann dir ja gerne hier nochmal aus meiner privaten Kiste noch mehr Gerichte empfehlen. Neulich hatte ich, war auch super, die vegane Bowl mit Süßkartoffeln und Avocado, also auch so ein bisschen ungewöhnlich mal, super lecker. Und dann auch so ein bisschen jahreszeitlich passend das vegetarische Maronen-Pilz-Ragout, auch ein Mega-Knaller.
Okay, das hört sich alles super an, außer Pilze sind bei mir raus, aber die vegane Bowl mit Süßkartoffeln und Avocado, das klingt wirklich sehr, sehr lecker und die werde ich testen. Ich finde ja einfach diese Abwechslung auf dem Esstisch auch so gut und dass nichts weggeschmissen wird, weil ich kann das immer nicht so gut einschätzen und man kann genau angeben, wie viel Person man ist und dann reicht das genau und das ist halt einfach auch richtig gut. Also ich empfehle an dieser Stelle nochmal ganz deutlich unseren Rabattcode, nämlich HF Hebammen.
Ja, ich auch. Mit HF Hebammen, alles groß und hintereinander weggeschrieben, spart ihr sowohl als neue als auch als ehemalige Kunden bis zu 120 Euro. Also ein Blick in unsere Shownotes lohnt sich. Den Rabattcode als auch den Link findet ihr wie immer genau dort. Werbung Ende.
Die letzte Community-Folge in der ersten Staffel ist ja so gut angekommen und wir freuen uns, dass dieses Format euch begeistert. Es tut uns einfach schon mal leid, dass wir nicht alle Nachrichten, wir bekommen so viele tolle Nachrichten und auch Anrufe. Leider sitzen wir nicht an diesem Telefon täglich, also nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn wir nicht rangehen.
Keine Sissi-Hotline.
Oder Karin.
Guten Tag, hier beim Salon, Bill, was können wir für Sie tun?
Aber wir haben wieder einige Nachrichten für euch rausgesucht und es war ja so ein bisschen auch so das Thema so Ängste und was genau. euch belastet. Ja. Und also es wird jetzt auch ein bisschen die ersten...
Ist ein bisschen eine Runterziehfolge.
Nein, ist keine Runterziehfolge. Es sind einfach Dinge, die einen beschäftigen. Ja. Und wir wollten denen natürlich auch ein bisschen Raum geben, weil das soll ja auch anonym hier sein und sich trauen, solche Fragen auch einfach zu stellen.
Deep Talk.
Deep Talk ist jetzt Deep Talk. Und genau, da fangen wir, glaube ich, einfach mal. Erstmal Hallo, Karin, sorry.
Ja, hallo.
Habe ich gar nicht Hallo gesagt, ich habe ihr vorher hallo, schon Hallo gesagt. Ich bin nicht immer so unhöflich wie jetzt gerade.
Hallo, liebe Sissi, genau. Wir sitzen hier wieder in unserem Studio und haben diese Folge für euch vorbereitet. Alles andere hast du erzählt. Let's go.
Let's
wir hören
go. Ich
gleich
war nicht unhöflich,
mal
ne? war
unsere erste Hörerin an. Das ist Elena.
Hallo, erstmal vielen Dank für euren Podcast. Im Moment ist das für mich das Einzige, was ich erlebe, weil ich habe Hyperemesis Gravidarum, mir ist alles zu anstrengend. Ich kann noch nicht mehr Fernsehen gucken, weil durch das Licht wird mir dann irgendwie auch schlecht. Ich fände es schön, wenn ihr vielleicht mal eine Folge über Hyperemesis machen könntet. Irgendwie kennen sich nicht so viele Leute damit auf. Selbst Ärzte und Arzthelferinnen unterschätzen es, glaube ich, teilweise. Ich war fast 2 Monate im Krankenhaus und wurde dort irgendwie nicht so gut behandelt. Ich muss auch sagen, dass mich das alles schon auch traumatisiert hat. Da hätte man irgendwie auch besser auf mich eingehen können. Mir wurde auch normales Essen hingestellt und ich wurde dazu gezwungen, das zu essen. Und ja, es ist einfach nichts drin geblieben. Der kleinste Schluck Wasser oder das kleinste Stück Essen, es kam einfach alles raus. Ich habe wirklich bis 50 Mal am Tag gebrochen. Es war noch nicht die schlimme Zeit. Ich hatte dann auch Magenschmerzen. Jetzt nehme ich Tabletten und Ondansetron und Caliban. So Womax, MCP und so hat leider alles auch gar nicht geholfen. Mir ist aber immer noch total schlecht jeden Tag. Zum Glück kann ich aber ein bisschen was essen und trinken. Natürlich macht man sich halt total Sorgen um das Kind. Ob das die Tabletten gut verträgt oder ob das irgendwelche Langzeitfolgen davon haben kann. Auch um mich, ob ich irgendwelche Langzeitfolgen davon haben kann, weil ich habe halt auch total abgebaut, dadurch, dass ich hier rumliege. Ich habe überhaupt keine Kraft mehr, habe, wie gesagt, Magenschmerzen, bin mega schlapp, was bei Hyperemesis auch ein Riesenthema ist, ist halt die Einsamkeit, weil man hat eigentlich zu nichts Kraft, möchte natürlich sich woanders auch nicht ständig übergeben und dadurch vereinfacht man halt schon in den 9 Monaten ein bisschen, haben man sich Freunde zwar versuchen, da rein zu versetzen, aber natürlich, wenn man das nicht hautnah miterlebt, dann kann man das so nicht so richtig nachvollziehen. Es wird ja irgendwie auch immer so ein bisschen erwartet, dass Schwangere glücklich sind und ja, aber es war ja manchmal und eigentlich auch jetzt nicht so wirklich. Am Anfang habe ich auch sehr viel über Abtreibung nachgedacht, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich konnte einfach nicht mehr. Natürlich freue ich mich jetzt auf mein Kind. Es war ja auch wirklich ein Wunschkind. Aber es ist schon hart, wenn man dann so Sprüche entgegengebracht bekommt, wie du bist eine schlechte Mutter, wenn du sowas denkst. Und ja, das ist schon sehr verletzend. Es ist echt ein total schwieriges Thema und ich würde mir wünschen, dass so alle ein bisschen dafür sensibilisiert werden.
Boah, du Arme, ey. Was für ein Scheiß.
Tränen in den Augen.
Ja, super krass. Ja, also dich hat echt super hart getroffen. Das ist so ein Bilderbuchbeispiel sozusagen für ein richtig manifestes Hyperemesis Gravidarum in der ausgeprägtesten Form, was es zum Glück nur super selten gibt, aber was einfach, ich glaube, das hat jeder mit Gänsehaut zu Hause jetzt verstanden, wie beschissen es einem gehen kann. Da ist dieses Wort wahrscheinlich das einzige Angemessene, wenn man so doll betroffen ist davon. Sie ist ganz sprachlos.
Ja, ich bin einfach, also man hört natürlich in deiner Nachricht einfach auch so diese Hilflosigkeit und vor allen Dingen, was mich am meisten dann immer so traurig macht, ist einfach auch, was du beschreibst im Krankenhaus, weil wenn es einem schon so beschissen geht und das ist ja einfach eine Krankheit und ich habe auch mal eine Frau betreut, die es so schlimm hatte wie du und klar kann man vielleicht dann nicht viel tun, aber dann, wenn dann einfach Worte oder wenn man dann einfach auch noch nicht sensibel behandelt wird, ist es natürlich noch schlimmer. Und das tut mir einfach unfassbar leid, dass du da dann auch so schlechte Erfahrungen gemacht hast, weil wenn man das nicht selber erlebt hat, also keiner kann von uns sich sozusagen das fühlen, was du gerade fühlst. Und es freut uns natürlich, dass wenigstens wir ein bisschen Helligkeit, wenn du uns wenigstens unsere Stimmen ertragen konntest, wenn du schon auch nicht Fernsehen gucken kannst, aber eigentlich müsste es da halt auch sozusagen psychologische Betreuung einfach mit gleich, also ne, wenn man so eine Diagnose hat, dann müsste es eigentlich gleich sein, dass man da einfach mit beraten wird, weil das ist natürlich, diese Einsamkeit ist schrecklich, man kann nichts machen, was du auch beschreibst, deine Muskeln am Körper, ne, dass man so schwach wird und du hast ja einfach auch noch einen Weg vor dir, dein Kind zu bekommen. Ich hoffe jetzt einfach, dass es mit der Medikation, die du auf jeden Fall brauchst, da solltest du auch nicht darüber nachdenken, ob das jetzt gut ist. Ohne würde es gar nicht gehen. Ne? Und es gibt ja viele Frauen, die Depressionen haben, Antidepressiva nehmen. Es gibt ja mittlerweile Frauen, die sogar Krebs in der Schwangerschaft hatten und gesunde Kinder auf die Welt bringen und da auch therapiert werden mussten. Also ich glaube, das auch auf jeden Fall erstmal, da gibt es gar keinen Weg voran. Und es ist gut, dass es diese Medikamente mittlerweile gibt, die sozusagen da ein bisschen Linderung schaffen.
Da würde ich gerne gleich mal einhaken, weil das hat Elena auch gesagt, dass sie so das Gefühl hatte, dass das Wissen so wenig verbreitet ist darum. Also es geht ja dann einmal auf der Ebene von, es wird irgendwie abgetan oder auch die Arzthelferinnen oder so das Umfeld. Man sieht es den Leuten halt nicht an. Mhm. Und es hat leicht so eine Ebene von, na, die ist ja schon ein bisschen Psycho. Also so, ne? Und dass man einfach mit diesen, also was ja auch Menschen mit chronischen Erkrankungen, die eben nicht sichtbar sind. Wenn man ein gebrochenes Bein hat und Krücken hat, dann ist es irgendwie allen klar.
Ja, so, wenn man sich 50 so, am Tag
und wenn man sich 50 Mal am Tag
übergibt.
Naja, aber ne, wir kennen ja, alle die Attitude dahinter, die in der Medizin ja manchmal einfach auch vorherrscht. Und das muss man auch hier mal ganz klar so sagen. Also ich habe jetzt gerade einfach, weil es irgendwie so ein Thema ist, was so ein bisschen durch die Medien geht, aber Menschen mit chronischen Grunderkrankungen, die viel damit zu tun haben, man findet ja keine Laborwerte oder sowas. Ne? Mhm. Bei Emesis ist es ja auch so, dass man sagt, ja, tja, das gibt's halt, aber naja. Und Menschen zum Beispiel, die an MECFS erkrankt sind, das ist dieses chronische Fatigue-Syndrom, was ja auch im Kontext Long-Covid jetzt irgendwie so ein bisschen mehr Präsenz hat. Das sind Menschen, die sind einfach schwer krank und alle, also niemand findet was oder niemand hat auch eine Therapieidee. Und es wird dann immer so schnell so, naja, also so, ne, man muss sich auch mal ein bisschen zusammenreißen oder sowas. Das ist einfach ein ganz, ganz schlimmes, eine ganz schlimme Attitüde, die einfach einem in der Medizin auch immer wieder begegnet, wo man einfach von Traumatisierung sprechen kann. Man geht dann einfach gar nicht mehr zum Arzt, weil man weiß, man hört sich erstens entweder mal wieder irgendwas Komisches an oder erfährt keine Hilfe oder hat dann auch noch das Gefühl, sich so rechtfertigen zu müssen. Und dieses Rechtfertigen müssen, das hat Elena ja auch erzählt in ihrem privaten Bereich. Also man hat einfach keine Lust mehr, sich zu erklären, warum man jetzt schon wieder nicht kann und warum das und das zu anstrengend ist und eben nicht geht. Und dann, ne, wenn man da kein Gegenüber hat, wo die einfach sagen, okay, dann stellen wir dir einfach Cracker vor die Tür, vielleicht kannst du die essen und wenn dir alles zu viel ist, aber trotzdem, wir sind da oder so. Ne? Also das ist einfach eine super schlimme Erfahrung auf all diesen Ebenen. Und das, was du jetzt eben gesagt hast zu den Medikamenten, dazu vielleicht auch mal, ist es ja nicht nur so, mach dir da nicht so viele Gedanken drum, die waren ja notwendig, das ist eine, also es gibt eine echte Indikation und zweitens gibt es aber auch mittlerweile eine gute Datenlage dafür, dass das auch wirklich bewiesenerweise nichts macht und das stammt, also medizinhistorisch sicher auch in Deutschland, also auch ja nicht zu Unrecht, es ist immer wichtig in der Schwangerschaft da genau hinzugucken. Wir haben immer den Contergan-Skandal in den 60er Jahren im Kopf, wo Frauen durch ein Schlaf- und Beruhigungsmittel, wo eine einmalige Einnahme gereicht hat, allerschwerste Schäden bei den Kindern zu machen. Und vielleicht ist es auch so, dass es nicht umsonst auch sicher mit diesem Hintergrund Embryotox gibt. Ne, die Datenbank, die wir hier schon zigmal erwähnt haben, wo wirklich die Studienlage genau angeguckt wird und wo man eben sagen kann, es gibt medikamentöse Mittel gegen Schwangerschaftsübelkeit. Und mich hat da so ein bisschen, also natürlich in so schweren Fällen probiert man letztlich auch alle aus. Aber MCP oder Womex, die du irgendwie genannt hast, die sind eigentlich total outdated. Ne? Also die hat man aber vor 10 Jahren. Genau, so, ne? Aber dass überhaupt mit solchen Medikamenten noch angefangen wird, ich kenne natürlich jetzt die Vorgeschichte nicht, aber man startet natürlich eigentlich mit Cariban.
Ja.
Oder guckt, dass man Agyrax aus dem Ausland als Reimport, weil es das in Deutschland nicht mehr gibt. Das kann man aber über ein internationales Rezept bei einer internationalen Apotheke, kann man das eben auch aus Finnland oder aus Frankreich, glaube ich, auch, Belgien. Ja,
aus den Niederlanden auch.
Importieren lassen. So, das ist halt dann immer ein bisschen aufwendiger.
Man muss mal gucken, weil viele vertragen halt, um nur mal den Hintergrund, Cariban, ne, vertragen Agiorax einfach besser, weil es nicht ganz so.
Cariban macht einfach so super müde.
Ja, es ist man ist ausgenockt.
Ja, genau. Und deshalb kann man es eben auch nicht abends nehmen. Und viele Frauen brauchen eine abendliche Dosis, weil sie sonst nicht über den Tag kommen, weil dieses morgendliche Übelkeit wäre ja schön, wenn es irgendwie morgens wäre. Also man nimmt Cariban tendenziell zur Nacht und guckt dann, dass es dann über die erste Tageshälfte noch wirkt. Aber meistens braucht man dann eben eine zweite Dosis und dann ist man ausgenockt und kann auch da nicht Auto fahren damit und so. Ne? Also Cariban ist eben von diesen unangenehmen Nebenwirkungen, wie auch Womex und MCP, die haben das ja auch, machen ja auch müde, sind ja alles Antihistaminika, die man sozusagen dafür benutzt und die haben eben diese Nebenwirkungen. Und das ist doof und Agyrax hat das halt weniger und blöderweise ist das seit einigen Jahren, gibt es das in Deutschland?
Also ich hatte das...
Weiß ich auch nicht, weil die Pharmaindustrie irgendwelche...
Das hatten wir nämlich auch lange in der Klinik.
Ja.
Ich habe mir das da...
Ja.
Also bei meiner Übelkeit, was ich bei der Hyperemesis-Frau, die ich wirklich zweimal, also das war auch einfach ab Stunde, also wir haben in Zusammenarbeit mit der Gynäkologin, das ist natürlich wieder so total fancy und ich weiß, dass sie, das ist wieder so, aber wir haben wirklich einfach Infusionen angehangen. Also ich war da wirklich am Anfang, war ich da.
Klar, also sie hat zu Hause Infusionen rangehängt, das kann man theoretisch machen und das ist super.
Um Nährstoff einfach, ne? Also die Nährstoffe.
Ja, Vitamin B6 auch hochdosiert, wenn du das intravenös geben
kannst.
Das
haben wir gemacht.
Darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht, dass das einfach ein Vitamin ist in einer ganz hohen Dosierung. Also es reicht dann nicht euer Multivitaminzeugs oder sowas, das müsst ihr hochdosiert nehmen, bis zu 60 Milligramm am Tag über verschiedene Tagesdosen verteilt. Und das hilft häufig erstaunlich gut.
Super.
In so einem Fall hätte das jetzt auch nicht, wenn man sagt, ja, Elena, hättest du mal am Anfang.
Nein, gesehen. Auf gar keinen Fall.
In so einem Fall, das ist meistens therapieresistent. Da macht man alles und versucht ein bisschen Linderung so zu schaffen, dass man zumindest irgendwie nicht mehr im Krankenhaus infusionspflichtig ist, weil man einfach keinen Schluck Wasser drin behält. Also, ne, so.
Ja, aber diese Nährstoffinfusion, also, ne, einfach, wenn das tun ja einfach super gut.
Braucht man ja auch.
Also, brauchst du, weil du ja wahrscheinlich auch nichts nehmen kannst. Also, ne, also ich meine,
Kapseln
schlucken, Mama Multi wird schwierig sein, da kriegt man ja schon dann.
Ja, und wenn es eben so ist, dass jeder Bissen auch sofort wieder rauskommt und man braucht eben die Nährstoffe, ne, und dann sind Infusionen einfach ganz toll.
Ja. Also, wenn du da vielleicht nochmal gucken kannst, ob dich da noch jemand unterstützt.
Ja. Naja, das ist dann immer, also so, ne, welche Hebamme macht das schon? Also eine IV-Infusion mit einem Butterfly zu Hause liegen, wir können das, wir dürfen das, oder? Aber die Kapazität haben halt viele Kollegen nicht oder haben es noch nie gemacht oder kennen sich damit nicht aus oder irgendwie sowas. Das ist also auf jeden Fall eine Idee wert. Aber wir wissen eben, sind realistisch genug, um zu sagen, also auch früher hausärztliche Versorgung, ne? Früher haben auch Hausärztinnen.
Aber man kann vielleicht mal gucken, also einfach noch, um hier einen Tipp ranzugeben. Und was ich auch damals bei der Frau gemacht habe und was ihr wirklich gut geholfen hat, also ich habe zwei, die es so extrem hatten, stimmt, also wirklich, also erstmal, Elena, ist auch, du kannst dir von deiner Gynäkologin eine Mütterpflegerin verschreiben lassen oder eine Haushaltshilfe, erstmal, dass du so versorgst, das steht dir auch bei deinem Krankheitsbild zu. Also da sind die auch, das finde ich, hat immer schon mal geholfen, also dass man da auch so ein bisschen umsorgt wurde. Und beide haben bei denen extra, weil die waren wirklich auch genauso wie du, die hatten genau diese Gedanken, ob sie das Kind kriegen und so weiter oder generell.
Ja, wir am liebsten sterben.
Dann will sterben, genau.
Es ist einfach so schlimm.
Und da hat auch Osteopathie geholfen.
Mhm.
Da haben wir wirklich dann, da probierst du ja alles aus, alles so. Und letztendlich, also die Infusionen waren super. Und wir haben ich weiß ja nicht, wo du bist, also wenn du in Berlin bist, dann schreib uns nochmal, da haben die beide einen gehabt, der hat denen super gut geholfen, aber das ist natürlich kein Geheimrezept, aber das könnte mal so. Aber das stimmt, es ist einfach so, dass einfach wenig da im Umgang ist mit den Ärzten, dass die sich da wirklich einfühlsamer auseinandersetzen.
Ne? Also ja, allein schon, ne, okay, hier in neuen Terminen kommen sie immer morgens um 8, wo man irgendwie, ey, morgens um 8, wie soll ich das schaffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wo es stinkt nach Menschen, nach Knoblauchfahne, nach irgendwas, wie soll ich das schaffen, morgens um 8 meinen Kreislauf so weit startklar zu nehmen, dass ich da irgendwie einen Arzttermin wahrnehmen kann. Dann sitzt man da irgendwie im Wartezimmer rum und will die ganze Zeit sich nur übergeben. Mhm. Und so. Und natürlich muss man innerhalb dieser Strukturen funktionieren, aber man kann ja eigentlich gar nicht das Haus verlassen. Mhm. Und dann eben, ne, dieser Abbau, was du ja auch erzählt hast, man verliert ja so viel Kraft, ne. Du hast jetzt nicht dazu gesagt, wie weit du schwanger bist, sodass wir jetzt nicht sagen, also dass wir natürlich mit dir hoffen, dass es dann irgendwann dann auch ein bisschen besser wird, mhm. So dass du dich dann wieder so ein bisschen erholen kannst und körperlich so ein bisschen, ne, wieder fitter wirst, dadurch, dass du wieder
leichte Spaziergänge
dich,
und so weiter
dich bewegen kannst, dadurch, dass du dich auch vielleicht wieder besser ernähren kannst und so, und dann kommt das ja auch dann alles wieder zurück. Aber ja, ihr habt eben mal alle gehört, wie schlimm es wirklich sein kann. Zum Glück ist es echt super selten, ne? Aber das ist einfach echt hardcore und wir fühlen mit dir und wir waren irgendwie beide beim Anhören deiner Nachricht echt total bewegt, weil wir echt, we feel you.
Wir würden dich gerne aus der Ferne ganz festdrücken und hoffen, dass du da jetzt einfach auch Menschen mehr und mehr um dich hast und hoffentlich jetzt auch eine Behebammenbetreuung, die da das Verständnis dir und einfach nur zuhört. Ja. Ne? Also ganz liebe Grüße von uns zweien an dich und freu dich trotzdem, bald hast du es geschafft und dann...
Da ist vor allen Dingen auch die Übelkeit weg. Manchmal freut man sich dann, ja, dann nur deshalb auf die Geburt, weil dann
die Übelkeit weg ist. Und du darfst dann was essen endlich. Sag deinen Partner oder Partnerin, die sollen dich richtig schön im Wochenbett und dir jeden Essenswunsch von der Nase ablesen.
Genau, und dann auch deine Nährstoffdepots wieder auffüllen. Ja. Ne? Also einfach dann echt reinhauen mit Multivitaminpräparaten und Omega-3 und so. Das musst du dann alles hinterher dann irgendwie einwerfen, weil du hast vor allen Dingen Kraft gelassen. Ne? Mhm. Das Baby saugt sich schon
alles
irgendwie
von dir
alles
raus
aus deinem Organismus, was es braucht. Um das musst du dich tatsächlich weniger Sorgen machen. Das war ja auch noch so ein Aspekt, ist vielleicht hier auch nochmal wichtig. Das ist ja, also wie gesagt, selbst Frauen in der Sahelzone, die irgendwie die sprichwörtliche Handvoll Reis am Tag noch nicht mal zu essen haben, kriegen ja gesunde Babys, weil die Natur das priorisiert, dass das
Baby alles kriegt.
Das dann zulasten der Mütter, aber du kannst es dann nach der Geburt wieder auffüllen und das würden wir dir dann natürlich auch empfehlen. Ja. Also toi, 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 halt durch.
Alles
Gute. Du bist großartig und du hast es großartig gewuppt bis hierher.
Danke für dein Vertrauen, dass du dich hier geöffnet hast.
Ja, krass. So, und die nächste ist Laura. Und bei Laura geht es nochmal um andere Themen. Wir hören ihr zu.
Hallo, hier ist die Laura und ich melde mich zu dem Aufruf vom Hebammensalon, welche Ängste mich so begleitet haben in der Schwangerschaft. Ich bin jetzt gerade nicht mehr schwanger. Ich habe seit 12 Wochen ein Baby, aber kann mich sehr gut noch daran erinnern, weil mich eigentlich von Anfang an die Angst begleitet hat, dass ich das Baby wieder verlieren könnte, also schon in den ersten Wochen, aber dann auch im zweiten und dritten Trimester, weil ich auch immer wieder Schmierblutungen hatte. Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Hebamme, die mir mehr Sorge bereitet hat oder mehr Angst gemacht hat, als dass sie mir die Ängste genommen hat. Und ich war dann total verunsichert, habe ganz viel nachgelesen, ganz viel gegoogelt, was die Sache nicht besser gemacht hat. Ja, und habe mich dann auch irgendwie gar nicht mehr getraut, irgendwas zu machen. Also nicht mehr getraut, mich viel zu bewegen und hatte eigentlich bei allem, was ich gemacht habe, auch die Sorge, dass es nicht gut sein kann für das Baby. Ja, auch überflutet von den Informationen, was man jetzt noch darf und was man nicht darf. Ja, genau. Das waren so meine zwei größten Ängste und Sorgen während der Schwangerschaft und dieses Gefühl, alleine für das Baby im Bauch verantwortlich zu sein, das war in der Zeit für mich überhaupt nicht einfach.
Liebe Laura, erstmal danke für deine Nachricht. Ich glaube, viele von unseren Hörerinnen und Hörern, die es hören, können das nachvollziehen, weil diese Angst dass eine Schwangerschaft sozusagen in einer Fehlgeburt endet, tragen, glaube ich, ganz, ganz viele Schwangere. Und da gibt es jetzt gar nicht so das Patentrezept, sondern einfach dieses Ängste aussprechen, finde ich immer ganz wichtig und einfach auch Frauen zu stärken. Ich kann auch immer nur sagen, ich weiß nicht, da kriege ich jetzt wahrscheinlich, weil uns auch viele Hebammen hören, ich finde, eine Hebamme muss zu der Frau passen. Ich meine, wir haben leider mittlerweile nicht mehr so die Wahl, aber wenn es irgendwie möglich ist, einfach da zu gucken, dass man bei... Es ist einfach wichtig, dass das irgendwie harmoniert.
Ja, und also nach einem Besuch einer Hebamme sollte man sich besser
sicher fühlen.
Ja,
die Ängste nehmen.
Und nicht schlechter. also was auch immer das heißt, ne? Ich meine, wir können ja auch nicht alles rosarot zaubern, nee, und so. Aber wenn, also so klang es jetzt eben, ne? Und wie Sissi es sagt, das ist ja nicht so, dass das eine doofe Hebamme war, sondern dass es vielleicht einfach nicht so gepasst hat oder dass einfach die, dass Laura sich einfach da überhaupt nicht abgeholt gefühlt, mhm, hat. Und das ist ja manchmal auch, also so die Kunst, zwischen den Zeilen durchzuhören. Ne? Also wenn es ganz viel um Verlustängste geht und Verlustängste, also wirklich mal ganz basic. Ne? Wir kommen in der Schwangerschaft, werden wir in Kontakt gebracht zu den existenziellen Themen unseres Lebens. Und Verlusterfahrungen, also Leben und Tod, eben dieser Kreislauf des Lebens, ich will das jetzt hier gar nicht symbolisch oder irgendwie aufladen, aber so ist es nun mal. Und dass wir da nicht dran vorbeigucken können und dass es einfach sehr konkret wird. Und in der Schwangerschaft ist man da auch durchlässiger für solche Gedanken und diese Bereiche des Lebens, auch für Spiritualität oder sowas, wo man ja einfach auch, ne, wo man sich mit den großen Themen des Lebens beschäftigt. Und das ist wahrscheinlich eben eine notwendige Vorbereitung auch auf das Muttersein. Und diese existenziellen Sorgen, die man sich macht, also wirklich konkret um Tod des Kindes, um Tod des eigenen. Also es gibt ja auch Frauen, die sagen, ich hoffentlich überlebe ich diese Geburt. Das hat ja keine konkreten Gründe anzunehmen, dass man sterben könnte. Aber es wird irgendwas da im tiefsten Inneren getriggert. Hoffentlich kostet es mich nicht mein Leben. Und das ist wichtig, das anzugucken und zu gucken, so ja, so ist das. Wir sind mit diesen Dingen des Lebens konfrontiert in dieser vulnerablen Lebensphase. Ich nenne sie jetzt ausnahmsweise mal so, ich kann das Wort vulnerabel irgendwie im Moment auf Social Media ist alles neuerdings nur vulnerabel, auch nicht mehr hören. Aber in dem Fall stimmt es wirklich. Ne? Wir sind da ganz empfindsam in unserer Seele. Und also man wird ja auch so ein bisschen abergläubig, weil also, mir ging das jedenfalls auch so. Oder man wird so, man malt sich auch dann so Szenarien aus. Also, dass man irgendwie sich vorstellt, wie man auf der Beerdigung steht und so. Das mache ich ja heute noch manchmal. Wenn die Kinder besonders krank sind. Naja, auf der meines eigenen Kindes.
Oh Gott, hast hör auf. Nie? Oh, naja, ich hab auch so eine Gedanken. Ich versuche sie dann immer.
Ja, natürlich. Also ich wollte damit einfach nur sagen, natürlich ist das nicht alltäglich so. Ich denke jeden Tag dreimal an die Beerdigung eines meiner Kinder. Zum Glück. Also das wäre ja dann, also gibt's alles. Das ist dann halt eine veritable Angststörung. So, das gibt's ja aber alles. Aber dass einem das jetzt nicht vollkommen fremd ist. Man weiß ja in dem Moment, man reflektiert das ja meistens dann und weiß, dass man total bescheuert ist und jetzt mal bitteschön aufhört mit so einem Quatsch. So versucht man sich dann ja irgendwie wieder auf Spur zu bringen. Ich wollte damit nur sagen, dass es nicht viel braucht, um diese Gedanken zu haben oder diese Sorgen zu haben. Und dann fängt man das Googeln an.
Man ist einfach so angreifbar. Also man ist einfach so verletzbar. Ja. Und das fängt so mit diesem Muttersein ja so an, dass man einfach diese Ängste entwickelt. Ne?
Die Angst ums eigene Kind ist einfach das Schlimmste.
Ne? Ja, genau. Und
herzlichen Glückwunsch, es bleibt ab jetzt so.
Ja. Was ich nochmal zu der Flut an Informationen, da muss man für sich einfach ganz klar selektieren. Gerade wenn man wirklich ein sehr ängstlicher Mensch ist, dass ich auch einfach sage so, hey, das sind deine drei Quellen, der Hebammsalon natürlich, Karens Buch, aber dass man sich da wirklich einfach guckt, weil es, das haben wir ja auch in einer von den vorherigen Folgen gesagt, so dieses Einprasseln an Informationen, dass man da wirklich ganz strikt sein muss und nicht immer gleich. Und ich habe es auch immer lieber, wie ich es jetzt handhabe, ich habe auch jetzt gerade aktuell eine Frau, die einfach eine sehr späte Fehlgeburt hatte und jetzt ist sie wieder schwanger. Und ich habe ihr gesagt, ruf mich einfach immer an. Mhm. Okay, das ist jetzt mein, wie ich das handhabe, aber ich möchte ihr einfach beistehen und gesagt, und es gibt kein zu viel Fragen, weil die sagt, ist das okay? Und wenn sie dann einfach nur von mir hören will, das ist in Ordnung, das darf auch so sein. Und auch wenn wir einmal dieses zu viel kontrollieren, also ne, ich finde Frauen, die einfach auch so eine Erfahrung gemacht haben und die Angst haben, ich meine, es ist jetzt auch nicht so schlimm, dann geht man halt einmal mehr dahin, wenn sie danach einfach ein besseres Gefühl haben und es ihnen besser geht oder ich fahre mal einfach einen Termin zwischen der Vorsorge noch mal extra Hilfe bei Beschwerden, kann ich ja abbrechen, um nochmal Herztöne zu holen und weiß aber, sie ist entspannt, ist gut, ne?
Ja, Total.
Also das sind einfach so, klar, da hat vielleicht jetzt nicht jeder das Glück, aber dann musst du vielleicht das nächste Mal jetzt, schön, dass du dein Baby in den Händen hältst, dass du seit 12 Wochen Mutter bist, auch schön die Geräusche zu hören von deinem Baby im Hintergrund. Aber falls du dich nochmal entscheidest, ein Baby zu kriegen, dass du wirklich einfach frühzeitig da auch schon guckst in deiner Nähe, wo ist so jemand, der auch diese Bedürfnisse und auf deine Ängste wirklich eingeht. Und wenn du jetzt vielleicht nicht die Hebamme ist, vielleicht ist es die Therapeutin, die einfach da ein bisschen mit dir arbeiten kann. Und es sind, wie so oft, es sind manchmal nur wenige Termine, wo man einfach wirklich viel gestärkter rausgeht und weiß so, okay, das ist in Ordnung und das darf auch so sein. Aber dass man da wirklich genau guckt. Und ich finde, das ist auch, und da muss ich jetzt einfach gerade mal auch für Hebammen sprechen, wenn dann sich Leute aufregen, dass es dann vielleicht nicht gepasst hat. Manchmal passt es einfach nicht. Und das ist auch okay.
Ja.
Und dann ist es besser, wenn man es klar kommuniziert, ist für mich auch besser, als wenn man da in eine Betreuung reingeht, wo man sich einfach überhaupt nicht gehen lassen kann, weil Geburt, Schwangerschaft und heißt einfach auf sich fallen lassen können und sich öffnen können und vor allen Dingen seine Ängste auszusprechen.
Ja, ich habe auch noch so zu dem Googlen, ne? Ich habe gerade so überlegt, das macht ja jeder von uns. Also dadurch, dass Google so schnell innerhalb von Sekundenbruchteilen sozusagen dir alles liefert, ist das ja sehr verführerisch. Und ich habe tatsächlich für mich im Privaten, also ich hänge ja viel in medizinischen Datenbanken rum und so, aber das ist ja bei mir privat nicht anders, wenn ich irgendwelche Symptome entwickle für irgendwas. Also ich habe natürlich auch immer sofort einen Hirntumor oder
irgendeine
schwere neurodegenerative Erkrankung. So, und das hilft ja überhaupt nicht weiter. Und deshalb habe ich mich eben auch für diesen Weg entschieden. Ich habe eine super Hausärztin, die habe ich auch erst seit anderthalb Jahren. Ich hatte vorher nie eine Hausärztin, weil ich irgendwie nie zum Arztärztin gegangen bin. Und der überlasse ich das komplett. Und wenn die soll mir dann sagen, worüber ich mir Sorgen machen muss oder worüber nicht. Also natürlich, ich bin glücklicherweise toi 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 super gesund und habe überhaupt nichts. Aber bei der habe ich das Gefühl, ich kann das auch wirklich abgeben. Und ich zwinge mich dann auch Sachen nicht zu googeln. Also auch im privaten Umfeld, bei meinen Kindern oder bei meinen Eltern oder so. Dass man wirklich, das tut einfach nicht gut. Und es ist ja auch komplett ungefiltert. Also wenn man als medizinischer Laie was googelt, dann weiß man ja auch, das kann man ja dann auch gar nicht sozusagen so filtern oder bewerten. Na, da stehen ja sozusagen so die lebensbedrohlichen Sachen gleich neben. Also so, und es gibt ja diesen Spruch in der Medizinwelt, wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras. Also häufiges ist häufig und meistens ist es ja alles nicht so schlimm. Und Zebras sind nur ganz selten. Und wenn man aber von Zebras liest im Internet, weil das direkt neben den Pferden steht, dann denkt man ja, das Unheil ist nah und so. Und das ist alles ganz furchtbar. Und das
ist eine lustige Beschreibung, habe ich noch nie gehört.
Hast du noch nie gehört? Nee. Das ist so ein Spruch. Genau. Und so das. Und dann einfach so, das ist jetzt vielleicht irgendwie kein schneller Tipp. Aber ich finde, gerade bei solchen Ängsten und irrationalen Dingen, es gibt eine Therapieform, die bekannt geworden ist, bei traumatisierten Soldaten. EMDR heißt das. Das ist so eine Augenbewegungs- und so Klopftechnik, so ganz super fancy. Genau, also klopft man sich im Gesicht so bestimmte Punkte und macht so Augenbewegungen mit so Winkbewegungen vor den Augen. Wingwave heißt es auch. Also das sind so total fancy Sachen, wo man dann denkt, was soll denn das für ein Quatsch sein? Aber also da Hilfe zur Selbsthilfe, ne, wenn man jetzt irgendwie nicht gerade irgendwie ein Therapeut, da kann man, also
Klopftherapie.
Genau. Also da, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt...
Das kannst du googeln.
Genau.
Das kannst du googeln. Also kannst du bei YouTube... Kannst du googeln.
Nee,
wirklich, das ist gut.
Ne, da kann man bei YouTube tatsächlich EMDR... Also das kann man nämlich wirklich selber machen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch tolle Therapeuten, die das machen. Und ne, da ist es... Also sowas ist dann zum Beispiel was, wo man dann irgendwie ein, zwei Sitzungen
bei gibt's
so einem EMDR-Therapeuten hat. Und so, bestimmt.
Bestimmt.
der dann das irgendwie macht und zeigt und so. Aber dann ist wirklich ganz viel Hilfe zur Selbsthilfe, dass man irgendwie, wenn man diese Gedanken kriegt, dann eben ne, zu Hause das dann selber machen kann und so. Und es ist eben in den PTBS, also posttraumatischen Belastungsstörungen bei traumatisierten Soldaten, ist das sehr effektiv angewandt worden. In den USA, aber auch in anderen Ländern. Also mittlerweile eine etablierte Therapie. Nur mal so am Rande. Ist jetzt kein ernst gemeinter Vorschlag hier, Laura, mach das mal. Aber kannst du natürlich. Oder
ich finde den nicht schlecht. Also das kenne ich viele, denen das hilft. Und auch in der Schwangerschaft.
Es ist so einfach. Ja, ne? Genau. Es ist einfach wirklich, also es funktioniert binnen kurzer Zeit und ist einfach niedrigschwellig so, ne? Das finde ich ja dann immer ganz gut. Man muss nicht eine freudsche Analyse mit dreimal in der Woche, anderthalb Jahre auf der Couch liegen. Naja, also es gibt, ne, verschiedene Methoden haben ihre bestimmte Anwendung. Und für Akutes und Konkretes gibt es auch oft schnelle Hilfen, die dann niedrigschwellig erreichbar sind.
Genau. Also, wir schicken dir ganz, ganz liebe Grüße von uns und hoffen wir, dass wir ein bisschen helfen konnten mit unseren Antworten und wir gehen jetzt weiter mit der nächsten Sprachnachricht und die ist von Franziska.
Hallo ihr Lieben, ich wollte jetzt mal euren Aufruf folgen und euch ein bisschen über meine Gedanken und Ängste und Sorgen und Emotionen in der Schwangerschaft berichten. Ich dachte nach Fehlgeburt, biochemischer Schwangerschaft und sehr intensiven begleiteten Kinderwunschweg, dass vor allem das erste Trimester schwierig werden würde. Und so war es letzten Endes auch, aber auch im zweiten und mittlerweile jetzt im dritten Trimester. Es ist nicht unbedingt so, dass man immer nur das Positive sieht und immer nur mental gut eingestellt ist, was die ganze Schwangerschaft betrifft. Also durch die Bewegungen, die bei mir zum Glück relativ früh spürbar waren, wurde es besser. Allerdings kommen die ja dann auch noch nicht so regelmäßig und einfach auch nicht immer gleich intensiv. Und dadurch gab es dann auch ganz viele Tage, in denen ich mir Sorgen gemacht habe, weil ich halt einfach nicht viel gespürt habe oder halt kaum was an dem Tag gespürt habe. Später kam dann sowas wie Erkältung, anschließende Herpesvirusinfektion dazu. Also es gibt eigentlich immer irgendwas, über das man sich Sorgen machen kann, sodass tatsächlich, also die Ängste vor der Geburt und so sind noch irgendwie das Geringste, sondern einfach immer wieder dieser Gedanke, hoffentlich geht einfach alles gut, hoffentlich kommt dieses Kind dann irgendwann auf die Welt und es passt einfach alles und wir schaffen es bis dahin. Und jetzt ganz neu, seit einiger Zeit oder seit ein paar Wochen kommen jetzt die Gedanken dazu, dass ich mich halt so ein bisschen schon langsam auch verabschiede von dieser Schwangerschaft. Ich meine, ich bin jetzt erst in der 28. Woche, aber ich weiß halt nicht, ob ich nochmal eine Schwangerschaft erleben werde. Und dass die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich hoch ist, dass es die einzige bleibt. Und dadurch kommen da jetzt halt wieder weniger die Ängste, sondern einfach die Traurigkeit darüber mit ins Spiel, dass man beziehungsweise ich mir halt wirklich viel Gedanken darüber mache, habe ich das Ganze gut genug genossen, was kann ich noch machen, wie kann ich die Erinnerungen festhalten, wie kann ich das alles irgendwie konservieren, um das einfach nie zu vergessen. Und das sind auch wieder ganz neue Emotionen, die da dazu kommen, zusätzlich zu den Ängsten und Sorgen, die man hat. Aber grundsätzlich schaffe ich schon ganz gut, das alles irgendwie zu handeln und trotzdem quasi entspannt durch die Schwangerschaft zu gehen. Aber es ist, wie gesagt, mit dem Abschließen des ersten Trimesters hört es dann nicht alles plötzlich auf, sondern ich glaube, das begleitet einen bis zur Geburt beziehungsweise darüber hinaus ja sowieso auch.
Ja, also das ist so ein ähnliches Thema wie eben, ne, dass einfach so diese Ängste als Grundton da sind und dass man irgendwie ja manchmal so denkt, so ach, man ist eine von den ganz zuversichtlichen und positiven Schwangeren und so, und dann ist man es nicht. Und gerade auch vor der Vorgeschichte, wir nehmen ja alle sozusagen unser biografisches Gepäck mit. Und so ähnlich wie wir das auch in der Frühgeborenen-Folge kurz erzählt haben, also auch Eltern von frühgeborenen Kindern werden das nicht so einfach wieder los, was ihnen in dieser existenziell bedrohlichen Zeit, Kind ist im Krankenhaus, in der Kinderklinik, es steht hier und da auf der Kippe, ob das alles gut wird und so, das nehmen wir mit. Und so ist es eben auch nach einer langen Kinderwunschbehandlung oder auch nach einer Fehlgeburtserfahrung, das begleitet uns ja, das können wir nicht einfach abschütteln. Und wir gehen dann einfach ganz anders in diese Schwangerschaft hinein, als wenn man einfach sagt, so, oh, man hat so die Pille abgesetzt und auf der Hochzeitsreise ist man dann schwanger geworden und es war alles nie ein Thema. Dann hat man natürlich diese ganzen, den ganzen Überbau an Ängsten. Naja, also weißt du, ne, so, das ist einfach alles so, hä, ja klar, hat das alles geklappt. So, das ist natürlich eine ganz andere Grundvoraussetzung, als wenn es eben nicht selbstverständlich ist, dass sich das große Glück erfüllt, so wie man das so naiv romantisch sich irgendwie vielleicht so vorstellt. Das ist einem eben gegönnt oder es ist einem nicht gegönnt. Und das ist einfach das, was uns ja ausmacht, auch in unseren Biografien. So, und was du beschreibst, ist einfach dann typisch natürlich, ne? Dass erstmal die fragile ersten Wochen und so, dass man da irgendwie nochmal auf den Test pinkelt und darauf achtet, spannen meine Brüste, ist mir vielleicht ein bisschen schlecht, sind irgendwelche Schwangerschaftszeichen irgendwie zu bewerten, Herzaktion ist positiv, super, hoffentlich ist das in 2 oder 4 Wochen auch noch so. Und dann denkt man so, naja, wenn die 12. Woche geschafft ist, auch darüber haben wir schon mehrfach irgendwie uns unterhalten, dann ist ja alles safe und alles gut und so. Und dann merkt man aber, aber es fühlt sich immer noch nicht gut an, ich habe trotzdem noch Angst. Und wenn das Baby dann da ist, dann geht das ja auch, dann ist ja auch nicht vorbei. Ne? Bei vielen Eltern geht es dann weiter mit der Angst zum Beispiel vor dem plötzlichen Kindstod. Auch damit werden wir uns hier nochmal beschäftigen. Und einfach auch da zu verstehen, so ähnlich wie wir das eben in der Sprachnachricht davor beantwortet haben, dass uns die Angst begleitet und vielleicht auch, dass wir mit unserer Angst vielleicht auch uns mal unterhalten sollten. Also im Sinne von, liebe Angst, du bist da und ich sehe dich und ich spüre dich, komm, nimm mich an die Hand und geh halt von mir aus ein Stückchen mit, aber dann kannst du auch mal wieder dich verdünnisieren. Und dass man seine Angst willkommen heißt, hier und da darf die mal sich irgendwie einmischen, aber dass man auch sagt, und jetzt ist mal gut, liebe Angst, jetzt ist tschüss. Also die Angst so zu personalisieren hilft manchmal einfach, sie als Begleiter hinzunehmen, dass die da ist und nicht immer gleich draufzuhauen. Aber Verabredung miteinander zu treffen. So, ne, dass man einfach sagt, so, jetzt ist gut und jetzt verzieh dich mal wieder. Und einfach zu wissen, die ist dann immer mal da oder dann geht die auch wieder weg oder so. Also das ist so eine Strategie aus oder interventionellen, also kann man ja alles irgendwie therapeutisch benennen, wie solche Techniken heißen und so. Aber also will sagen, das ist nichts Ungewöhnliches. Und genau. Was wir so in dieser Folge merken, ist, ne, wenn man es dann ausspricht,
dann geht es einem schon besser.
Dann tut es auch so gut zu merken, man ist damit nicht alleine, ne? Weil darüber wird so wenig geredet, weil es eben, das war so die erste Sprachnachricht, dann wird es im Umfeld nicht so verstanden, so, ach, wird schon alles gut, das ist ja ein ganz toller Tipp. Ne? Also das hilft ja eben nicht, dieser Satz. Mach dir mal nicht so Sorgen, das wird schon alles gut, dadurch geht die Sorge ja nicht weg.
Und dann auch, was ihr jetzt beschrieben hat, dieser emotionaler Abschied, gerade wenn es auch so, wenn man einfach weiß, das weiß man auch nicht, wenn man jetzt wenn man einfach auf der Hochzeitsreise schwanger geworden ist, ob man das nochmal erleben darf. Ne? Also dieser Abschied von einem, also ich kann jetzt sagen, das ist auch nach dem 4. Kind, das ist einfach ein Abschied von einem Lebensabschnitt als Frau, wenn man sozusagen.
Immer wenn man so eine Ahnung hat, es könnte die letzte sein.
Genau. Das ist einfach ein Abschied von einer Sache, die man dann erlebt hat und die man, deshalb ich zelebriere gerne, ich finde, es müssen Fotos gemacht werden, halte deinen Bauch fest, gönn dir das und gönn dir ein schönes Fotoshooting, wenn das irgendwie drin ist oder lass es von deiner Freundin, von deinem Partner, Partnerin festhalten, also versuche diese Schwangerschaft zu zelebrieren, vielleicht lässt du ein Blessing, weil sowas kann man auch selber organisieren, wenn jetzt keiner da ist, also dass du einfach nochmal wirklich so ganz bewusst das nochmal so feierst, deine Schwangerschaft, um davon einfach auch Abschied nehmen zu können und das ist einfach ein Übergang. Jetzt kommt so eine, ne, das was ich schon mal letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche gesagt, diese Transformation, ne, von schwanger zur Mutter, das ist ja auch so ein Prozess, der jetzt einfach stand wird, diese Gefühle sind normal. Von diesem Abschiedsnehmen und auch von diesem, was Neues kommt, wo man gar nicht weiß, was da kommt. Ne? Und dann kommt die Geburt, die ja auch so, wow ist. Ne? Das ist ja einfach so ein krasses Erlebnis. Mhm. Also ja, also von daher, nimm alles mit von deiner Schwangerschaft. Mach Gipsabdrücke, wenn du da Lust drauf hast. Also dass man das halt einfach auch versucht zu zelebrieren und dann sich auch schön an diese schöne Zeit erinnern kann.
Ja, Und auch die Traurigkeit zu zelebrieren, ja, ne? Weil es sind letztendlich nur, ja, irgendwelche Gipsabdrücke, die dann irgendwann, wo man sich nicht traut, die wegzuschmeißen, weil sie irgendwann nur noch rumstehen und in der Ecke verstauben.
Andermal ist ja auch so ganz. Aber so, ich finde diese Fotos, ja, nein, ich, haben, man weiß gar nicht mehr, wie so ein Bauch aussieht.
Total, ich, ne, finde das alles super.
Wenn der da ist, dann denkst du, ja, halt so krass.
Man kann
so
sich nie wieder das ohne vorstellen, dann und man wird es auch nie vergessen. Und dann und ist
ich
er
weiß schon
weg,
wieder gar nicht mehr, wie ich schwanger war, es ist 2 Jahre her. Genau. I don't know.
Auch damit sich anzufreunden, ne? Dass Dinge, alles hat seine Zeit und Zeiten gehen vorbei. Und das Melancholie und Abschied und die ganzen letzten Male von Dingen, also ne, das Baby das letzte Mal an deinem Busen getrunken hat, das letzte Mal, dass dein Baby deine Hand genommen hat, um über die Straße zu gehen. Also ne, wir haben jetzt ältere Kinder, die machen sowas ja alles schon längst nicht mehr. Und das sind alles diese ganzen Abschiede und letzten Male, von denen ist ab jetzt dein Weg gepflastert und man kann das traurig finden und gleichzeitig nicht schlimm finden, weil es eben dazugehört. Also sich einverstanden erklären damit, dass Dinge dazugehören und dass manche Dinge traurig sind, dass manche Dinge Abschied erfordern, dass manche Dinge melancholisch machen. Das ist eben alles auch Teil davon. So, Gott, ey, wie hier, so wie die Omis, die hier welterklärerisch lebensweise euch die Welt erklären sollen und so, ne? Aber ja, das sind alles die großen Themen, mit denen wir Hebammen ja täglich zu tun haben, ne?
Ja, also und das ist auch ganz normal. Also ich habe letzte Woche war ich Paartherapeutin und danach habe ich so nette Nachrichten bekommen, dass ihnen das so geholfen hat, nochmal meine Dinge zu zeigen, beide Sichtweisen, weil ich nicht auf den Partner dann da irgendwie ich auch gesagt habe, okay, ich verstehe das, aber sie auch mal ihn hier so. Ich saß da wirklich vor den beiden und die waren so danach so, oh, danke Sissy, das ist, also weißt du, das ist so, ja, das gehört auch zur Hebammentätigkeit irgendwie mit dazu, dass man einfach, ja, oder auch einfach mal eine halbe Stunde einfach nur zuhört. Franziska, wir danken dir für deine Nachricht und wünschen dir alles Gute und vor allen Dingen eine ganz tolle Geburt. Eine Geburt, dass du gut begleitet wirst und dann ein gutes Wochenbett. Und jetzt kommen wir zur nächsten Nachricht, da ist ja hier richtig was los. Und zwar ist die von Lea.
Hallo Sissi, hallo Karin. Danke für eure Podcast-Folgen. Ich liebe es, immer die Folgen anzuhören. Ich hätte eine Frage zu Wärme in der Frühschwangerschaft und in der Schwangerschaft generell. Und zwar liest man überall, man sollte nicht zu viel Wärme zuführen. Jetzt ist meine Frage, ist eine Wärmeflasche in der Schwangerschaft, vor allem auch in der Frühschwangerschaft, in Ordnung? Und auch eine Sitzheizung im Auto zum Beispiel? Und wie sieht es mit der Badewanne aus? Ich persönlich liebe es zum Beispiel sehr heiß zu baden oder auch sehr heiß zu duschen. Könnte das schädlich für das Kind sein? Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Frage beantwortet. Liebe Grüße aus Österreich.
Hallo Lea. Ich freue mich ja immer so, wir haben echt viele Hörerinnen aus Österreich. Ne?
Ja, sowieso ist das so. Ja, ne? Das ist überregional. Kochen ja hier immer nur in unserer kleinen Berliner Suppe.
Wir denken, alle wohnen in Berlin.
Und das ist ja dann auch immer mal ganz erfrischend, auch unterschiedliche Stimmen und Dialekte zu hören.
Genau. Ich liebe Wärme. Zufuhr.
Ja, genau. Also offenkundig haben wir hier eine ganz wärmebedürftige Schwangere und in dieser Jahreszeit ist das ja auch irgendwie total nachvollziehbar. Und ich glaube, das, was wir grundsätzlich dazu sagen können, also dein Gefühl ist wie immer der beste Ratgeber und es gibt wenig Dinge, die du nicht machen darfst. Man sollte natürlich immer gucken, dass es nicht zu heiß ist, sondern gemütlich wärmend. Aber da kannst du all die Dinge, Wärmflasche, Sitzheizung und so, das geht natürlich alles gut.
Bei der Wärmflasche kann man vielleicht nochmal sagen, dass man da wirklich ein bisschen so aufpassen soll. Ich habe da mich auch, als ich mich mit Wärmflasche nochmal so ein bisschen, weil ich auch super gerne eine Wärmflasche benutze, mal so ein paar bisschen gegoogelt, Karin, habe ich, ne? Und da gab es ja einfach so, ne, dass Wärmflaschen, ne, einfach, weil ich mache da sehr warmes Wasser rein. Und ich bin jetzt auf so ein Heizkissen gestiegen, die einfach mit so einer ganz anderen, dass man einfach die Gefahr nicht hat, dass diese Wärmflasche einfach aufläuft, weil da gibt es einfach wirklich viele Erfahrungsberichte, dass Menschen sich verbrannt haben.
Ja, in Krankenhäusern
haben.
Sind die auch verboten, genau, mittlerweile, ne? Weil wenn kochendes oder sehr heißes Wasser ausläuft, dann hat man natürlich sofort eine Verbrühung auf der Haut, ist gefährlich. Ja. So, da müsst ihr einfach drauf achten.
Und wenn du dir vielleicht bei Instagram meine Geburtsfotos anguckst, habe ich mir auch in der Eröffnungsphase meiner Geburt, weil ich einfach auch so Wärme, also es hilft mir einfach so. Also Wärme ist, finde ich, auch ein Tool unter der Geburt, was super gut hilft. Und deshalb gibt es ja Kirschkernkissen und so weiter, ne? Also auch für die Füße zum Warmmachen. Also Wärme ist einfach in der gesamten Schwangerschaft auch immer eine Sache, gerade wenn man irgendwie der Rücken wehtut. Also Wärme hilft uns ja ganz viel, dass ich da mir meine Wärmflasche zu heiß gemacht habe. Und das kann man schön auf meinem Bauch sehen, wie so leichte, minimale Verbrennung. So. Mhm.
Also es gibt ja auch richtig diese, es gibt ja auch richtig diese Hitzedermatosen, nennt man das. Also wenn man zu eine warme Wärmflasche, dann kriegt man so eine rot-netzartige Verfärbung. Und die nächste Stufe ist dann, wenn man das dann zu lange und zu heiß, ich hatte das tatsächlich mal. Habe mich an die Heizung, also mein Sofa steht so direkt so, dass ich mich an die Heizung lehnen kann. Super gemütlich. Und ich bin eingeschlafen an der heißen Heizung und hatte dann so eine richtige Hitzedermatose. Die werden dann nämlich, also die bleibt dann nicht rot und verblasst dann so nach 1, 2, 3 Tagen, sondern wird dann blau und wie so ein blauer Fleck verfärbt sich das dann erstmal bräunlich und gelblich, bis das dann nach 4 bis 6 Wochen wieder weg ist. Und ich kannte das überhaupt nicht. Ich habe mich dann im Spiegel zufällig im Rücken angeguckt und bin fast hinten übergefallen, weil mein ganzer Rücken blau.
Ich weiß es noch, du hast mir Bilder geschickt.
Und das sah einfach aus. Ich habe gedacht, was habe ich denn hier? Also das sah wirklich ganz schlimm aus. Und das ist eine richtige Verbrennungswunde sozusagen. Nicht gut. Also auf sowas sollte man natürlich aufpassen, ne, dass ihr das nicht zu heiß macht. Es geht ja bei verschiedenen Dingen, auch ja bei Fieber zum Beispiel, um die Kerntemperatur des Körpers, wenn es auch in der Schwangerschaft drum geht. Und alle Dinge, die ihr macht, also wenn ihr zum Beispiel heiß duscht oder auch mal in die Sauna geht, dann ist es ja durch die Zeit, also dadurch, dass man eben 10 Minuten in der Sauna ist und nur kurz duscht, überhaupt kein Problem, weil die Kerntemperatur nicht erreicht wird. Beim Baden ist es tatsächlich schon ein bisschen was anderes. Ihr solltet eben nicht 2 Stunden lang bei 42 Grad da irgendwie im Wasser liegen, sondern eben eher moderat baden oder eben nicht zu lange. Im Wesentlichen aber nicht für euer Baby, sondern im Wesentlichen, weil das Kreislauf relevant ist und in der Schwangerschaft häufig nicht so gut vertragen wird. Wenn ihr Hochfieber habt, dann solltet ihr auch nicht ewig 39 Fieber haben in der Schwangerschaft, weil Fieber eben so entzündungsinflammatorische Prozesse im Körper in Gang setzen kann, die auch der Schwangerschaft nicht so gut tun. Ne? Deshalb nimmt man dann fiebersenkende Medikamente, wenn man jetzt wirklich eine Grippe erwischt hat oder irgendwie sowas Hochfieber hat. Bei einem kleinen, wenn ihr mal ein bisschen erhöhte Temperatur habt, natürlich nicht, aber lange Hochfieber würde man eben aussenken aus diesem Grund. Ne? Weil so die Kerntemperatur, auf die sollte man in der Schwangerschaft so ein bisschen achten. Aber über all diese Dinge, die wir jetzt aufgezählt haben, ist das absolut überhaupt nicht relevant. Also deinem Baby schadet das überhaupt nicht. Kannst du alles gerne machen.
Ja. Aber ich finde die Investition in so eine, ich habe jetzt 2, auch meine Tochter ist auch so eine mit Akku, ohne jetzt.
Dass man nicht an die Steckdose anstecken muss, damit man nicht.
Genau, und das ist echt super. Die haben so richtig so ein Infrarot, also ist ganz toll.
Infrarot ist sowieso tollste Wärme, ne? Die hat ja auch so eine super gute Tiefenwirkung.
Ja,
es gibt auch diese Infrarotstrahler für zu Hause mit so einem Liebäugel.
Und es gibt auch nur so teuer. Von denen eine Decke wie so ein Sitzkissen, das kannst du über einen Stuhl legen und dann kannst du es halt, wenn du jetzt arbeitest oder so. Und ich habe das verschenkt. Ich habe so ein Gewinnspiel gemacht bei Instagram für ein Kind, was im Rollstuhl sitzt. Die konnten sich die nicht leisten. Und denen habe ich so eine Decke geschenkt, weil die kosten halt
sind leider unfassbar teuer meistens.
Ja, genau. Und weil das Kind, was im Rollstuhl sitzt und dann ja auch so auskühlt, und dann haben die den Akku und haben 3 Stunden. Damit können die dann halt auch in der Kälte länger mit dem Kind draußen sein. Mhm. Also das ist auf jeden Fall schöne Sachen. Vielen Dank für deine Nachricht und genieß die Wärmezufuhr.
Genau, und dann kommen wir zu unserer nächsten Nachricht. Die hat Merle eingelesen, unsere großartige Produzentin vom Studio Trill, um sie so komplett zu anonymisieren, dass auch tatsächlich nichts irgendwie durchsickert. Wir hören also einmal einer eingelesenen Nachricht von euch zu.
Hallo Sissi, hallo Karin. Ich bin ein großer Fan von eurem Hebammensalon und höre den Podcast regelmäßig. Schon vor meiner Schwangerschaft und jetzt natürlich noch intensiver in meiner Schwangerschaft. Ich bin nun in der 38. Schwangerschaftswoche. Leider habe ich nach mehreren Versuchen aufgehört, diese Nachricht als Sprachnachricht zu senden, da ich immer mit den Tränen zu kämpfen habe und man so nichts verstehen würde. Ich hoffe, das ist trotzdem okay. Ich bin seit fast 2 Monaten alleine und werde die Geburt und das Wochenbett ohne meinen Partner verbringen müssen, da er im Gefängnis sitzt. Ich habe furchtbare Angst davor, alles alleine durchstehen zu müssen, da es ja schon für jedes Paar eine enorme Belastung darstellt, ich aber keinen Partner an meiner Seite habe. Ich stelle mir die Frage, wie soll ich es alleine schaffen, wenn schon 2 Personen damit überfordert sind? Grundsätzlich scheint es auch keine oder wenig andere Frauen zu geben, die in einer ähnlichen Situation sind, da man hier zu wenig Informationen findet. Daher fühle ich mich noch mehr alleine. Zumindest du, Karin, müsstest es nachvollziehen können als alleinerziehende Mutter. Ich habe das Gefühl, das Thema alleinerziehende Mütter wird grundsätzlich nicht so präsent gehandhabt, da die Mütter Wichtigeres zu tun haben, als ihre Stimme zu erheben. So viel erstmal in Kürze. Ich finde eure Arbeit echt bemerkenswert gut. Ihr trefft immer die richtigen Worte für schwierige Themen und Situationen. Vielen Dank für euer Dasein. Liebe Grüße.
Schon wieder Tränen in den Augen. Ja. Ich bin halt irgendwie, glaube ich, in einer falschen Phase, dass ich immer völlig fertig bin von den Nachrichten und dass man gleich so eine, am liebsten durch die Tonspur gehen möchte. Mhm. Also, ja.
Ja.
Willst du erstmal anfangen, weil sie dich auch direkt angesprochen hat?
Mhm. Ja, und ich fühle mich tatsächlich gar nicht so doll angesprochen, weil ich eben in dieser frühen Zeit mit meinen Babys und in der Schwangerschaft nicht alleine war. Ne? Das ist schon echt nochmal
ein Unterschied.
Wirklich ein anderer Schnack, ob man sich trennt im Guten miteinander gleichzeitig. Es, so wie das bei uns ist, gelingt, dass man weiter Familie bleibt, dass es überhaupt keine Streitigkeiten der grundsätzlichen Art gibt ums Sorgerecht oder ums Umgangsrecht oder sowas. Deshalb bin ich sicher unter den Single Moms nicht eine, die besonders repräsentativ ist. So und ganz konkret in der Schwangerschaft und im Wochenbett oder in dieser ganz frühen Phase sich zu trennen oder getrennt zu werden oder alternativlos einfach allein zu sein mit dieser Situation und auch mit dem Baby, das ist einfach hardcore, ne? Und ich glaube, also du hast das ja auch so gesagt, wir Mütter haben ja so viel auf der Kette, dass wir dann irgendwie nicht laut werden können oder auch wir so viel im Alltagsstruggle zu tun haben, dass wir da nicht auch noch irgendwie viel nach außen tragen. Sicher kommt dann auch sowas dazu, wie oft spielt Scham ja eine Rolle. Also einfach im Sinne von, man wäre ja auch gerne eine glückliche Familie gewesen, so wie man sie am Rama-Tisch irgendwie seit Kindern irgendwie kennengelernt hat, mit Papa und Mama und einer kleinen Kinderschar und alle sind glücklich bis an ihr Lebensende und so. Irgendwie wollte man das ja auch schon, das war ja die Idee eigentlich, gemeinsam das zu schaffen. Und dann hat man das irgendwie ja nicht hingekriegt. Aus guten oder weniger guten Gründen ist ja jetzt erstmal vollkommen egal. Auf jeden Fall spielt das eine Rolle, dass man immer so ein bisschen sich als defizitär erlebt. So, ne? Dass auch durchaus, dass man seinen Kindern damit aufbürdet, Kinder von alleinerziehenden oder getrennt erziehenden Eltern zu sein und ihnen das nicht zu bieten. So, ne? Und das spielt, glaube ich, auch immer eine Rolle, warum da so wenig drüber gesprochen wird. Das hat sich ja auch zum Glück geändert. Also auch in den sozialen Medien, ohne die jetzt irgendwie hier immer zigmal zu zitieren, aber auch da gibt es ja eine kleine feine Bubble, wo man ganz tolle, supportive Stimmen und Frauen und Mikrobubbles findet, wo es genau darum geht und um den gegenseitigen Support. Also Anne Dittmann, die ihr ja bestimmt auch alle kennt, also Sissi und ich kennen sie jedenfalls gut und lieben sie sehr, hat auf ihrem Instagram-Kanal ganz viel dafür gemacht. Sie hat auch jetzt einen Podcast, Solo Moms heißt er. Also der ist ganz toll, auch finde ich Solo Moms, wie ich finde. Um einfach den Blick zu öffnen für andere gesellschaftliche
Realitäten. Wird natürlich auch produziert von Studio Trill.
Wird natürlich auch produziert von Studio Trill, aber das ist nicht der Grund, warum wir es sagen, sondern weil wir Anne super finden. Ja. Und auch wirklich einfach auch gesellschaftspolitisch. Ne? Es ist einfach ein ernstzunehmendes Familienmodell. Also ein Drittel aller Kinder wachsen in Großstädten nicht bei zwei Eltern oder nicht bei den beiden leiblichen Eltern auf, weil natürlich Patchwork-Situationen dann auch früher oder später als anderes Familienmodell irgendwie dazukommen. Also es ist ja unsere Lebensrealität. Ne? Wenn man in den Grundschulen die Elternlisten kriegt, dann steht da ja nicht irgendwie drauf, das Kind wohnt bei den Eltern immer, sondern das ist ja dann, ne? Also je älter die Kinder werden, umso mehr getrennt Erziehende sind es dann ja. Und das ist einfach insofern viel häufiger der Fall und deshalb ist es auch immer gut, sich da Banden zu bilden und sich zusammenzutun.
Ja, also da solltest du auf jeden Fall mal reinhören in Solo Moms, wo Anne einfach unterschiedliche mit unterschiedlichen Expertinnen oder auch Betroffenen redet und wie die Situation ist. Jetzt für deine aktuelle Situation in der 38. Woche ist natürlich ganz relevant, finde ich, also auf jeden Fall, dass du eine Hebammenbetreuung hoffentlich hast und dass deine Hebamme dich da auch gut hingegen berät fürs Wochenbett, weil das ist natürlich, also du brauchst auf jeden Fall irgendwie eine Haushaltshilfe und eine Mütterpflegerin, die da ist. Und das ist ja ganz einfach. Also das wird von den Krankenkassen wirklich auch bei den gesetzlich Versicherten eigentlich gut und gerade auch in deiner aktuellen Situation als Alleinerziehende, da machen die eigentlich gar keine Probleme. Die Schwierigkeit ist natürlich, jemanden zu finden. Da kann man über die es gibt ja natürlich das Mütterpflegerinnen-Netz, wo du online gucken kannst, aber auch, wenn es jetzt nicht unbedingt eine ausgebildete Mütterpflegerin ist, gibt es ja die sogenannten Haushaltshilfen, die in diesen, wenn man jetzt so bei Krankendiensten auch sozusagen, genau, über die Pflegedienste.
Über die Pflegedienste. Oft haben die Krankenkassen auch Listen. Ja. Da muss man, also das, da ist Googlen wirklich mal sinnvoll. Ja, muss man einfach auch, regional ist das ja ganz unterschiedlich organisiert. Manchmal haben auch so die Kirchenstellen, also die Caritas oder sowas, die haben Caritas auch, genau, Stellen. Und dann gibt es ja Welcome. Mhm. Das ist eine gemeinnützige Organisation, wo sozusagen quasi nachbarschaftshilflich, also wo Ehrenamtliche, meistens sind es Frauen, wie so immer bei den ehrenamtlichen Dingen, die sich sozusagen zur Verfügung stellen, um Frauen gezielt oder Familien in dieser Lebensphase von Schwangerschaft und rund um die erste frühe Babyzeit, dass die sich kümmern. Dann gibt es auch sowas, was Notfallmütter heißt, das glaube ich. Das müssen wir vielleicht in die Shownotes nochmal packen und das nochmal einmal kurz nachlesen. Also es gibt verschiedene Dinge im Internet, wo man Hilfe und Unterstützung konkret finden und anfordern kann, was auch, wenn zum Beispiel keine Haushaltshilfe möglich ist und ihr finanziell, das ist bei Alleinerziehenden ja immer einfach ein Riesenthema, dass man einfach wirtschaftlich meistens eben nicht sich viel Luxus leisten kann, dass man dann die gemeinnützigen Dinge, die eben nichts kosten oder auf Spendenbasis funktionieren, dass man da Unterstützung bekommen kann. Also Welcome ist zum Beispiel eine Idee dazu. Es gibt auch die alleinerziehenden Hilfe, also ne, wo einfach speziell auch so Rechtsberatung, ne? Also wenn man dann zum Beispiel, wenn es ums Sorgerecht geht, wenn es um Unterhalt geht, das sind ja dann alles Dinge, wo ihr gerade, wenn ihr noch schwanger seid und das Baby noch nicht da ist, wo ihr dann die richtigen Dinge tun solltet. Ja. Ja? Also es ist nicht in allen Situationen hilfreich und sinnvoll, dass der Vater das geteilte Sorgerecht hat. Also ich, ohne jetzt zu wissen, in welcher genauen Situationen die von Merle vorgelesene Frau steckt, aber das klang ja jetzt überhaupt nicht super. Ne? Nee. Also das kommt ja dann noch dazu, wenn es wirklich so gravierende Dinge sind, die jetzt nicht, wir verstehen uns nicht mehr und trennen uns mal deshalb sind, sondern einfach auch so krassere Lebenssituationen da irgendwie dranhängen.
Aber in so sehr intensiven Lebenszeiten, was jetzt Trennung und dass man auch wirklich alleine da steht, dass da wirklich auch durch die, was sie gesagt hat, dass ihr der Vater des Kindes im Gefängnis ist, das heißt, er ist ja auch nicht erreichbar, dass in solchen Situationen wirklich auch diese Haushaltshilfen lange bewilligt werden. Also ich rede jetzt auch schon von so auf jeden Fall 8 Wochen. Also das ist eigentlich, damit habe ich richtig gute Erfahrungen gemacht bei Alleinerziehenden, wenn da wirklich einfach keine Hilfe halt sozusagen da ist.
Und also einfach auch, also ne, auch ich habe mir damals, als die Trennung sozusagen bevorstand, ich habe auch gedacht, ich schaffe das niemals. Wie soll ich das machen? Als freiberufliche Hebamme, meine kleine Tochter war gerade 3 geworden. Wie soll ich das denn machen? Also so, wie soll ich das, also wie soll ich available sein? Wie soll ich abends Geburtsvorbereitung machen? Wie soll ich irgendwie ohne eine zweite Care-Person im Haushalt, also allein sowas wie Großeinkauf machen, Parkplatz suchen und die Kisten hochschleppen mit einem 3-jährigen Kind, was du irgendwie hinten auf dem Kindersitz irgendwie angeschnallt hast. So, das sind alles so die großen und kleinen Dinge, wo man einfach ganz konkret im Alltag irgendwie, das schafft man doch niemals. Und man schafft es irgendwie. Also auch wenn ich dahin zurückblicke, es war eine schwere Zeit, aber es war trotzdem die absolut richtige Entscheidung. Und ich persönlich für mich feiere dieses Lebensmodell total. Also es ist natürlich so, dass einem ab und zu fehlen einem Dinge oder man ist traurig oder melancholisch oder sowas. Aber das ist man ja sonst auch. Also es ist ja jetzt auch nicht die Option, wenn man nicht sich trennt, ist alles immer super. Also ohne Witz, manchmal, wenn ich mich mit anderen Müttern treffe, also weil viele meiner Freundinnen die Mütter sind, und ich mir diesen ganzen Nerv, den man hat in der Beziehung, anhöre. Und
da kannst immer du froh sein, dass du deine Ruhe hast.
Stress, da irgendwie,
wer macht
seit
was?
10 Jahren haben die gemeinsam Kinder und er kriegt es immer noch nicht geschissen, irgendwie mal ohne Einkaufsliste, die sie ihm schreiben muss, irgendwie in den Supermarkt zu gehen. Wo ich dann manchmal denke, so, ich bin so froh, dass ich das alles nicht mehr habe. Ja. So diese Absprache, ich kann einfach sagen, oh, wir fahren in Urlaub, Kinder, wo wollt ihr hin? Und wir, also es ist einfach alles, also wir sind
glücklich,
haben es nett zusammen, wir drei Mädels und so. Und also nur trotzdem gibt es ja den Vater der Kinder und das ist auch alles toll. Also so, ich kann da eigentlich nichts dran finden. Ich finde es super. Und solche also wir sind auch nicht immer die total Tränen durchtränkten, verbitterten Frauen, die Alleinerziehenden. So ganz und gar nicht. Also ich finde das auch tatsächlich das als, wie ich das eben schon genannt habe, als ernsthaftes Lebensmodell von auch einer Entscheidung, die man trifft und die man treffen kann und die nicht irgendwie in erster Linie scheitern ist, sondern so ist das Leben eben manchmal. Ihr kriegt das alle hin.
Positive Bericht von einer Solo-Mom hier. Danke für deine Nachricht und wir wünschen dir wirklich alles, alles Gute.
Viel Kraft, du rockst das.
Ja, genau.
Du bist stark. Du bist so stark. Viel stärker als ein Typ, ey, der es nicht auf die Reihe kriegt.
Werbung. Karin, wir wissen ja, dass viele Frauen nach der Geburt, also im Wochenbett, unter wunden Brustwarzen leiden. Natürlich auch Geburtsverletzungen sind ein Thema oder natürlich auch eine Bauchgeburtsnarbe.
Ja, und leider führen Wunde und dadurch schmerzende Brustwarzen eben genau auch dazu, dass Frauen stillen als riesige Bürde empfinden, verständlicherweise. Und es ist auch gar nicht so selten, dass das der Grund ist, abzustillen, einfach weil es so weh tut, weil die Brustwarzen so wund sind. Und das ist natürlich überhaupt nicht nötig.
Ja, und umso toller, ihr habt es schon ganz oft bei uns gehört hier im Podcast, seit es uns gibt, dass es solche kleinen Familienunternehmen gibt, die Mütter hier ganz wundervoll unterstützen und helfen. Denn es gibt Hilfe. Natürlich gibt es erstmal Hilfe, dass ihr das Stillen richtig erlernen müsst und da braucht ihr auch Hilfe durch eure Hebamme und Stillbereiterin. Aber um diese Heilung zu unterstützen, lieben wir zwei Softlaser. Und heute möchten wir euch den Softlaser-Verleih der Familie Gebetsberger, also einen Softlaser, den ihr euch von der Gebetsberger Medizintechnik für die Heimtherapie für einen bestimmten Zeitraum ausleihen könnt, vorstellen.
Ja, und er ist wirklich toll und wird seit mehr als 3 Jahrzehnten von Hebammen benutzt, unter anderem auch von Sissi und mir. Also die Softlaser von Gebetsberger Medizintechnik sind tatsächlich auch die, die wir Hebammen benutzen und wir beide eben auch. Es gibt nur kleine technische Anpassungen für den Heimgebrauch, damit ihr die eben auch nutzen könnt.
Ja, und vor allem ist der so schnell und einfach auszuleihen. Ihr könnt euch den ganz einfach per Expressversand innerhalb von Deutschland und Österreich nach Hause bestellen. Der kommt dann auch innerhalb eines Tages und dann geht's einfach los mit dem Laser.
Ja, und da reichen tatsächlich sehr kurze Behandlungsintervalle. Also zum Beispiel an der Brustwarze ist ja auch eine kleine Fläche von 1 bis 3 Minuten, wodurch sich der Softlaser von Gebetsberger auch super in euren Alltag mit Baby integrieren lässt. Also es ist wirklich eine ganz einfache Anwendung. Im Prinzip funktioniert das wie so eine kleine Taschenlampe, so kann man sich das vorstellen.
Ja, genau. Also ganz einfach erklärt, eurem Körper wird ausschließlich Energie durch wirklich sanftes, kaltes, rotes Laserlicht zugeführt. Und diese Energie hilft dann natürlich dabei, dass eure natürliche Heilung unterstützt wird, dass die Wunden sich schneller regenerieren. Und viele Frauen merken auch schon während der Lasertherapie, also wenn ihr das Licht darauf haltet, dass die Schmerzen einfach weniger werden.
Genau, wir könnten jetzt auch noch was von Mitochondrien in den Zellen erzählen. Es ist immer das Gleiche. Es geht immer um Immunmodulation und um die Zellerneuerung. Und die haben wirklich eine sehr hohe Erfolgsquote. Und falls es nicht wirkt, gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Also dann bezahlt ihr gar nichts.
Ja, das ist so mega. Das ist wirklich eine kleine Lobeshymne hier von uns. Das Unternehmen Unternehmen ist übrigens ein kleines Familienunternehmen, sowas lieben wir ja auch, das seit über einer Generation und über 40 Jahren in der Medizintechnik und insbesondere im Bereich des Softlasers tätig ist. Und dann ist die Familie Gebetsberger auch noch sehr sozial, sehr engagiert. Also denen ist einfach auch Menschlichkeit, ist ihnen sehr wichtig. Und sie garantieren, die Softlaser-Heimtherapie auch für Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung zu stellen, indem sie bei Bedarf Sozialrabatte geben. Also solltet ihr davon betroffen sein, die haben super Kundenservice, da ruft ihr einfach an und dann wird das ganz, also ich hatte das schon und ich weiß einfach, wie toll das einfach dann funktioniert.
Ja, das, genau, es wird immer eine Lösung gefunden. Und was den Softlaser-Verleih von Gebetsberger Medizintechnik eben noch ausmacht, ist diese persönliche Beratung am Telefon. Also da geht immer Lisa, hallo Lisa, Lisa Hammer ans Telefon, die selbst Mutter ist und die gestillt hat und die sich immer Zeit für euch in euren individuellen Anliegen nimmt.
So, ihr merkt, wir lieben diese Familie, diesen Softlaser, der uns auch unseren täglichen Alltag als Hebamme, ich kann gar nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu arbeiten. Und wenn ihr halt einfach Probleme habt mit eurer Bauchgeburtsnarbe, mit eurem Brustwarzen, dann legen wir euch den Softlaser-Verleih von Gebetsberger wirklich so ans Herz. Und schaut einfach mal auf folgender Seite, softlaserverleih.de, oder ihr ruft Lisa einfach direkt im Kundenservice an unter der Hotline, die ihr auf der Homepage findet. Falls ihr wunde Brustwarzen oder eine starke Bauchgeburtsnarbe habt oder andere Geburtsverletzungen, und lasst euch beraten und probiert den Softlaser aus. Und alle Infos hierzu findet ihr wie immer auch in unserem Linktree in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch erstmal alles Liebe und wenn ihr Hilfe braucht, probiert ihn aus.
Werbung Ende.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, so, eine haben wir noch.
Eine letzte Nachricht haben wir noch.
Und die ist von Laura.
Von Laura.
Hallo ihr Lieben, ich melde mich, weil ich eine Frage an euch habe. Und zwar habe ich vor einem Jahr und 2 Monaten Zwillinge bekommen. Ich hatte eine eigentlich ganz nette Hebamme. Es gab aber doch recht viele Komplikationen in der Schwangerschaft und die ersten Wochen mit den Kindern, wo sie mich schon recht gut betreut hat, aber irgendwie habe ich mich dann doch nicht so wohl gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich rufe zu oft an, ich melde mich zu oft, ich brauche zu viel Unterstützung, ich fordere da zu viel. Und ja, jetzt bin ich wieder schwanger mit einem Kind und bin gerade unsicher, ja, was ich jetzt machen soll, die gleiche Hebamme oder jemand anders. Wie finde ich die passende Hebamme für mich? Gibt es mehrere Frauen, die sich so fühlen, als würden sie zu viel einfordern? Was sagt ihr als Hebamme dazu? Das würde mich total interessieren. Danke für euren tollen Podcast und bis bald.
Ja, also erstmal vielen Dank für deine Nachricht und herzlichen Glückwunsch zu deiner zweiten Schwangerschaft. Und ja, mir fallen da natürlich einige Sachen ein, gerade auch, weil wir ja auch die Hebammen sind und natürlich auch die andere Seite kennen. Ich glaube, ganz wichtig ist immer so ein bisschen, und weil ich auch Situationen in meinen Betreuungen hatte, wo nicht alle Frauen, glaube ich, mit mir happy waren, weil es ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass man im Vorgespräch einfach von beiden Seiten da eine klare Kommunikation hat, wie so die Betreuung aussieht, was man für, also was du auch, was dir wichtig ist und dann auch das klar anzusprechen vielleicht. Also ich würde schon, glaube ich, nochmal den Kontakt zu der Hebamme suchen.
Würde ich
auch. Das finde ich nämlich auch fair und Feedback zu geben, weil vielleicht hat sie es ganz anders aufgefasst und es ist da einfach auch eine, ja, da ist einfach Missverständnis und dann finde ich es immer schöner, wenn man es klärt, was fühlt sich für beide gut an. Und wenn ihr jetzt nochmal, wenn du jetzt wieder schwanger bist, würde ich einen neuen Termin vereinbaren und würde auch einfach ganz klar sagen, das hat mir vielleicht ein bisschen gefehlt. Kannst du das, können wir, geht das, dass du das, dass wir das dieses Mal besser hinkriegen? Was wünschst du dir von mir? Wie kann ich dich wie kann ich mit dir kommunizieren am besten? Wie soll ich meine Fragen und Ängste stellen? So das für beide Seiten. Und vielleicht, wenn sie sagt, nee, ich bin da vielleicht nicht die richtige Hebamme, ich habe einfach, ich kann das nicht tragen. Ich habe aber eine Kollegin, die da einfach besser ist, die das ein bisschen anders macht als ich. Und das ist eigentlich mein Rat, den ich dir als Hebamme geben kann, weil so würde ich es mir wünschen, weil ich auch ganz klar sagen kann, dass ich auch einfach manchmal Situationen hatte in Betreuung, wo ich nicht gut kommuniziert habe, wo wir dann beide aneinander vorbei und dann waren irgendwie beide nicht so ganz happy. Und ich finde es dann immer schöner, wenn man das geklärt hat oder wenn man es nochmal besser machen kann. Ne? Und dann ist das irgendwie so, oder? So
sich, ja, voll. Und das ist ja dann oft, also es bleibt, oder es ist bei dir ja so ein schales Gefühl zurückgeblieben, so ja, nenne ich das mal. Du sagst ja einerseits, sie hat dich auch gut betreut, mhm, ne? So. Und vielleicht nochmal so zum Verständnis, Hebammen arbeiten ja immer sozusagen im Hochakutbereich, ihr meldet euch irgendwie an für in ein paar Monaten und eine Hebamme, weil die wirtschaftliche Situation für freiberufliche Hebammen eben so ist, organisiert sich in der Weise, dass sie X oder Y Anzahl an Frauen eben annimmt und dann eben auch Anzahl an Hausbesuchen am Tag, die sie machen kann oder so. Und das muss man ja irgendwie kalkulieren. Man muss den Frauen ja ein halbes Jahr vorher irgendwie Bescheid sagen. So. Und dann ist es natürlich manchmal so, dass da die Hütte kracht, weil die Kinder sich nicht gut absprechen und alle auf einmal geboren werden. Und dann gibt es manchmal ein, zwei Wochen am Stück, wo eine Hebamme sagt, ich würde eigentlich gerne morgen zu dir kommen, aber das geht nicht, da ist der Kalender schon so voll, das schaffe ich dann nicht. Oder weil eine Hebamme eben den ganzen Tag unterwegs ist auf Hausbesuchen, kann die zwischendurch dann natürlich telefonisch nicht erreichbar sein. Oder wenn die Anzahl von Hausbesuchen, die die Krankenkasse vorgibt, irgendwann erreicht ist, also das Limit, dann gerade in so betreuungsintensiven Situationen, wie Zwillinge es häufig sind, ne, wo sowas wie Stillen und so wirklich so Basic-Sachen ja mehr Zuwendung und mehr Betreuung irgendwie wie brauchen. Und da ist nach den 8 Wochen, die das Wochenbett krankenkassenseitig definiert sind, danach gibt es auch noch die Möglichkeit, den einen oder anderen Hausbesuch, das ist relativ komplex, deshalb dröseln wir das jetzt nicht alles auf. Aber irgendwann sozusagen sagen die Krankenkassen so, jetzt ist auch Schluss und mehr steht dir gar nicht zu. Und dann ist trotzdem bei Zwillingsfamilien dann noch nicht alles fertig und läuft noch nicht alles und eigentlich bräuchte man noch mehr. Aber die Hebamme hat sozusagen nicht euren Fall abgeschlossen und ist dann schon wieder beim nächsten unterwegs. Aber es gibt eben auch ein gewisses Limit von dem, was sie leisten kann. Und ich weiß, also habe eine ungefähre Idee davon, wieso die Situation war, eben auch aus beider Sicht so. Du bist einfach ganz bedürftig und hast alles Recht, das auch einzufordern. Also wenn das Stillen nicht klappt, dann rufst du deine Hebamme an. Und wenn du noch eine Frage zu X oder Y hast, dann rufst du deine Hebamme an. Und gleichzeitig ist es so, dass, wie Sissi eben schon gesagt hat, im Vorgespräch oft auch sozusagen nochmal ein Realitätsabgleich stattfinden sollte. Eine Hebamme kann einfach, also manche Frauen haben auch, wenn ich manchmal so in Internetforen lese, auch echt ein bisschen unrealistische Anforderungen an eine Hebamme. Das ist so wie eure beste Freundin, die dann irgendwie immer da ist und euch hier nochmal die Seele streichelt und da nochmal den Bauch massiert und euch 7 Varianten Tragetuch zeigt, auch noch zum 3. Mal. Ich übertreibe jetzt mit Absicht ein bisschen, das sind alles nicht die Ansprüche, die ihr habt. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass das nicht realistisch ist in der Weise, was eine Hebamme leisten kann in heutigen Zeiten, im heutigen Hebammenmangel, in heutigen Krankenkassenbezahlungsstrukturen. Wissen wir auch, wir Hebammen alle, wie das nicer wäre, nämlich 2 Stunden bei jeder einzelnen Frau zu sitzen oder zumindest 1 Stunde. Aber die Krankenkassen zahlen halt 20 Minuten und in diesem Gap sind wir immer. Wir wissen, dass die Frau vielleicht eigentlich hier noch ein bisschen mehr bräuchte, aber wir können es einfach nicht leisten, weil wir den nächsten Hausbesuch einfach machen müssen. Die Frau wartet ja auch und hat sich auf uns eingerichtet. Also es ist nicht immer so einfach, bei sehr bedürftigen Situationen das dann auch 1:1 zu covern.
Ja, Ja, genauso. Aber
und ich würde es genauso wie du, ich würde auf jeden Fall die Kollegin nochmal anrufen und auch mit ihr sprechen und so. Also weil für mich klang es jetzt nicht so, als sei da aus fachlicher Sicht oder so, als würdet ihr euch grundsätzlich nicht verstanden haben oder als seien da wirklich Dinge vorgefallen. So, sondern es mehr um so ein subtiles Gefühl von irgendwie hatte ich das Gefühl, ich war zu anspruchsvoll oder brauchte zu viel und sie hat dann irgendwann nur mit den Augen gerollt oder so. Das kann man auf jeden Fall nochmal thematisieren und auffangen und dem eine zweite Chance geben. Das, also so klingt für mich jetzt erstmal so, ohne jetzt natürlich die Situation zu kennen.
Ich hoffe, deine Frage konnten wir damit einigermaßen beantworten. Du kannst für dich eine gute Entscheidung treffen und dann erstmal alles Gute für deine zweite Schwangerschaft.
Und ja, und auch für alle anderen Frauen, ne? Wie findet man eine gute, tolle, passende Hebamme? Es ist halt also viel auch Glückssache, das muss man einfach auch ganz klar so sagen. Ne? Kompetent sind wir alle, nett sind wir auch alle. Und die Details, die...
Ja, aber nicht jeder passt zu jedem.
Genau, nicht jeder passt zu jedem und deshalb guckt, also es ist
ja immer,
früher hat man irgendwie 3 Hebammen zum Casting bestellt, das geht halt jetzt auch, also es ist.
Ah, wir haben Geburtenrückgang, wir haben, ich merke wieder, dass mehr Hebammen Kapazitäten haben.
Ja.
Außer Sommerferien und Weihnachten.
Ja, ja. Ja, super, umso besser.
Mhm.
So, also kümmert euch rechtzeitig um eine gute Kollegin, dann haut das auch alles hin.
Also vielen Dank nochmal zum Abschluss für eure ganzen Nachrichten.
Für eure Offenheit.
Ja, für eure Offenheit und nächste Woche geht es weiter mit den letzten Wochen vor der Geburt. Also da startet unsere 3. Mini-Staffel. Auch hierfür brauchen wir dann natürlich wieder Nachrichten, aber es ist, macht echt Spaß. Also ich bin Fan von unserer Community-Folge. Deshalb danke, danke, danke. Und ja, wir freuen uns immer über eure Bewertungen, dass ihr uns teilt mit euren Mitschwangeren und freuen uns auf nächste Woche. Ich freue mich auf dich, Karin.
Ja, bis und auf dich, Sissi. Bis bald.
Tschüss.
Der Hebammsalon ist eine Produktion von Studio Trill in Zusammenarbeit mit Karin Dannhauer und Sissi Rasche.
Redaktion: Wynona Pionczewski und Merle Kollett. Sound und Schnitt: Bettina Besken. Vermarktung: Theresa Sawatzki.